Ernährungsberatung gibt es kein Schwarz-Weiß. Es gibt kein richtig. Es gibt, also natürlich gibt es richtig und falsch, aber es gibt halt nicht eine richtige Fütterung, sondern es kann sein,
für
dass
alle,
wir, ja, genau, dass wir zwei hier sitzen, du ganz anders fütterst und ich ganz anders fütter. Solange unsere Hunde beide die Bedarfszahlen gedeckt bekommen, also beide die ausreichende Menge Kalzium, die ausreichende Menge Magnesium und wie sie alle heißen, die kleinen Nährstoffe, bekommen, ist beides in Ordnung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. JD Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. In der heutigen Podcast-Folge habe ich mal wieder eine Gästin, und zwar Katharina von Die Futtertierärztin. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Katharina, magst du dich vorstellen?
Ja, sehr, sehr gerne, auch wenn das immer ein bisschen schwer ist, so über sich selber zu reden. Aber mittlerweile hat man dann doch den ein oder anderen Vortrag gehalten und das ein oder andere Mal schon gemacht. Ich bin Katharina, ich bin Tierärztin und ich habe mich voll und ganz dem Thema Fütterung, Ernährung, ja, ich würde mal sagen zu 80-90% bei Hunden gewidmet. Die ein oder andere Katze betreue ich auch in meiner Praxis. Und Praxis ist so das Stichwort. Also ich habe eine Tierarztpraxis, die sich nur um das Thema Ernährung kümmert. Das heißt, wir haben hier keinen Tisch, untersuchen keine Tiere, sondern führen digitale Ernährungsberatungen durch. Ich überprüfe Rationen, gebe Feedback zu Rationen. Mein Job ist ziemlich mathematisch, was ich sehr, sehr mag. Mit den ganzen Zahlen fühle ich mich wohl. Da kann ich mich orientieren, hab Hinweise. Und ja, da berate ich so. Und wir gehen jetzt ins vierte Jahr, Wahnsinn. Also so lange geht's die Praxis schon und das mache ich so in der Hauptzeit.
Ja, und Podcast machst du auch und Instagram und bei mir in der Membership warst du schon und hast ein Webinar beigesteuert.
Richtig, kommt so einiges zusammen im Laufe der Zeit, das wirst du auch kennen mit den ganzen Projekten, die man irgendwie so jongliert. Das ist und dann kommt hier noch eine Anfrage und ich denke, das klingt spannend und dann wird das irgendwie
mit. Und ein Shop, fällt mir gerade ein, ein Shop
ja,
hast
stimmt,
du auch
das
mittlerweile.
Stimmt. Ja, wir haben unsere eigenen Produkte, also Produktentwicklung ist auch mit eins der Themen, die mir auch sehr, sehr viel Freude machen, einfach so die Also vielleicht kann man das noch abschließend gut zu sagen, um mich vorzustellen. Ich bin niemand, der über andere sagt, so, oh nee, das finde ich nicht gut, sondern ich so überlege mir einfach, wie würde ich es denn besser machen oder wie könnte man es besser machen? Und dann laufe ich einfach mal los und gucke, was passiert. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich den Podcast damals gestartet habe, weil ich hätte unter ganz viele Posts bei Instagram schreiben können, nee, das ist so nicht richtig. Oder ich hätte sagen können, okay, wie können wir Wissen vermitteln, dass es leicht zugänglich ist, dass jeder Zugang zu diesem Wissen hat und uns überlegen, wie können wir den Leuten das Thema Ernährung schmackhaft machen, auch einigen Kolleginnen, weil ich weiß, so in der Uni-Zeit, ich weiß nicht, wie das bei dir war, war das nicht so das beliebteste Fach. Also
das, ja, aber es liegt jetzt nicht am Fach. Also bei uns, wir hatten da schon einiges. Da wären wir bei mir bei dem Thema Zahlen und mathematisch und sitzend am Laptop Dinge tun, ruhig halten. Weißt du?
Ja,
das waren da eher meine Probleme.
Ja, das, und ich mag das, ich kann alles berechnen, ich kann mich dran orientieren, was ich da so habe. Und insofern bin ich da sehr, sehr glücklich mit.
Ja, super. Sehr, sehr schön. Ja, genau. Und deshalb bist du jetzt bei mir, apropos Wissen vermitteln im Podcast, weil ich habe einige Fragen mitgebracht. Es ist nämlich ja ein Thema, was definitiv immer mal wieder zu Überforderung führt. Du hast es schon gesagt, es gibt sehr, sehr viel an, ich sage jetzt auch mal gerade in dem Bereich starken Meinungen, die da vertreten werden. Man hat da oft so das Gefühl, da prallen auch so, nein, man muss das so machen und nur so ist es richtig. Und es ist ein Thema, kriege ich immer wieder mit, wenn ich auch Neukundschaft habe, Ernährung vom Hund ist da wirklich was, ja, man möchte es perfekt machen einfach. Und die Hundemenschen nehmen die Ernährung extrem wichtig und oftmals auch wichtiger als die eigene. Auch so ein spannendes Thema, aber darum soll es gar nicht gehen. Wie kann man denn dem Thema am besten diesen überfordernden Charakter nehmen?
Also ich verstehe genau, was du meinst, weil es ist ja einfach so, fragst du auf nur einer Gassi-Runde, und das ist ja Thema des Podcasts, 5 Leute, hast du 10 Antworten gefühlt zum Thema Ernährung. Also wenn du mit dem einen stehen bleibst und irgendwie ins Quatschen kommst, dann sagt er dir, ja, die und die Fütterung ist die beste, und dann gehst du nur 10 Meter weiter, triffst im Wald den nächsten und der erzählt dir das Gegenteil. Und das ist ja so ein bisschen die Realität, in der wir uns bewegen. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, was man sich mal damit auseinandersetzen sollte. Wo kann man Infos bekommen und wer darf oder kann auch Infos verbreiten? Und ich glaube, was viele nicht wissen, wenn man so bei Instagram mal das mal irgendwie eingibt, oder vielleicht ist das auch nur mein Algorithmus, ich habe natürlich viele Ernährungsberaterinnen in meinem Feed. Das Problem ist, dass der Begriff Ernährungsberaterin für Hund oder Katze ist in keinster Weise geschützt. Das heißt, jeder, der jetzt diesen Podcast hört, kann heute loslaufen, sich eine Instagram-Seite machen, eine Website und direkt loslegen und sagen, ich bin jetzt Ernährungsberaterin und irgendwie Wissen verbreiten. Und deswegen habe ich heute mal für unsere Folge so ein bisschen eine kleine Checklist mitgebracht, wie man denn vielleicht so die ein oder andere seriöse Quelle von anderen so ein bisschen separieren kann, ja, super. Also was so ein bisschen wichtig ist und wo man halt vielleicht einfach eine Orientierung machen kann. Denn ich glaube, es gibt einfach viele Ernährungsberaterinnen, die das total gut machen wollen, aber einige haben dann halt eben ein Wochenendseminar gemacht. Und wir haben eben, bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, gewitzelt, so, ja, wie lange soll es werden? Ich kann dir auch 7, 8 Stunden was erzählen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, ja. Das heißt, ein Wochenende das ganze Thema Ernährung abzurasen, das kann einfach auf eine Art und Weise irgendwie nicht funktionieren. Und ja, wie gesagt, ich unterstelle denen gar nicht, dass sie das nicht gut machen wollen. Und auch andere Ernährungsberaterinnen, die im Studium haben, leiden total darunter, dass jeder das kann. Also wie können wir da so ein bisschen herausfinden, wer da vernünftige Arbeit macht? Ein Wort, das einem ganz, ganz viel begegnet, wenn man in meinem Kosmos sich bewegt, ist das Wort Bedarfszahlen. Ne? Wir haben über Zahlen gesprochen. Das heißt, für jeden Nährstoff kann man Zahlen abfragen. Wenn du mir sagst, dein Hund wiegt XY Kilo, ist so und so alt und so schwer, dann weiß ich sofort, alles klar, der braucht so und so viel Milligramm Calcium in dem und dem Bereich. Das ist reine Mathematik. Und es gibt Ernährungsberatungen, die nutzen diese Bedarfszahlen nicht und sagen dann zum Teil auch, dass man die ja gar nicht bräuchte und der Wolf hätte auch keine Bedarfszahlen. Schwierig. Ja, also einfach in der Beurteilung, wir haben diese Zahlen, das ist wissenschaftlich ermittelt, ja, und insofern ist das schon sinnvoll. Was auch ein wichtiger Punkt ist, wenn ihr in eine Ernährungsberatung kommt, wo wir überhaupt eure alte Ration sehen. Für mich ist das ein ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit, zu überprüfen, wie hoch ist der individuelle Energiebedarf eines Hundes. Und das kann ich nur, wenn ich mir angucke, wie viel Kalorien nimmt der Hund jetzt auf und welches Gewicht hat er damit. Und einige machen nur Ernährungsberatung, indem sie neue Pläne erstellen. Ist einfach ein bisschen schwieriger, ist aber ein Marker, wo man vielleicht eine kleine Bewertung angrenzen kann. Ich nutze für meine Arbeit ein Rechnungsprogramm. Achtung, das ist nicht nur Prozentrechnen. Also Ernährungsberatung bedeutet nicht, ich habe 80% Fleisch und 20% Kohlenhydrate oder Gemüse und dann passt das schon, ja. Das ist einfach ein bisschen komplexer. Und ich finde, das Allerwichtigste ist, du hast es völlig richtig gesagt. Wenn du 3 Leute fasst, hast du 7 Meinungen. In dem Moment, wo jemand diesen Dogmatismus an den Tag legt, würde ich wieder gehen, ja, weil Ernährungsberatung gibt es kein Schwarz-Weiß, es gibt kein Richtig, es gibt, also natürlich gibt es richtig und falsch, aber es gibt halt nicht eine richtige Fütterung, sondern es kann sein, dass wir 2 hier sitzen, du ganz anders fütterst und ich ganz anders fütter. Solange unsere Hunde beide die Bedarfszahlen gedeckt bekommen, also beide die ausreichende Menge Calcium, die ausreichende Menge Magnesium und wie sie alle heißen, die kleinen Nährstoffe, kommen, ist beides in Ordnung. Und bei mir darf jeder das füttern, was er oder sie will. Das heißt, ich finde es ganz, ganz wichtig bei der Beurteilung, möchte euch jemand seine Fütterung überstülpen? Dann finde ich das einfach ganz anders kritisch zu bewerten, weil ein Teil meiner Beratung ist immer, was möchtest du denn füttern? Und warum? Was sind deine Glaubenssätze dahinter? Warum hältst du dich daran fest? Was sind deine eigenen Bedürfnisse? Was sind die Bedürfnisse des Hundes? Wie können wir die alle unter einen Hut bekommen? Und in dem Moment, wo jemand sagt, nee, das, was ich mache, ist das Beste, dann freut mich für euch, dass ihr was gefunden habt, mit dem ihr euch wohlfühlt. Aber es ist halt ein ganz bisschen schwierig, das auf alle anwenden zu wollen, weil das in der Fütterung einfach nicht funktioniert. Und vielleicht auch eine Firmenunabhängigkeit, ne? Und du hast vorhin erklärt, ich habe selber auch Produkte im Shop. Natürlich benutze ich meine Produkte. Wenn aber jemand mit einem Produkt kommt und da ist noch 75% in der Dose, dann sage ich nicht, oh, und jetzt musst du aber bitte meins kaufen, um Gottes Willen. Ja? Also über ein bisschen Firmenunabhängigkeit und halt gucken, pro Patient, was können wir gerade machen und nicht nur eine Firma empfehlen, ist vielleicht auch so der Wichtige. Und das war jetzt so mal im Großen und Ganzen die Idee, wo ich gesagt habe, das sind Punkte, wo man eine Quelle vielleicht so ein bisschen einordnen kann. So.
Du hast gerade was super, super Wichtiges gesagt und das ist auch was, was so zu meiner Philosophie gehört, eben diese Schnittmenge mit den unterschiedlichsten Lebensrealitäten auch annehmen können, ne? Weil die Lebensrealitäten sind super unterschiedlich. Ich weiß noch, als ich damals meinen dritten Hund dazu bekommen habe, der gebarft wurde, wo es eben auch hieß, der muss zu 100% und unbedingt weiter gebarft werden und so weiter und so fort. Und ich habe halt von Anfang an gesagt, das geht nicht. Ja, der eine Hund hat eine Unverträglichkeit, da muss ich eh aufpassen mit Belohnungen drum und drum. Und ich kriege das in meinem Alltag nicht hin, sich mal zu überlegen, ist das bedarfsdeckend, dann wieder eine Berechnung machen zu lassen. Ich kriege es nicht gebacken, einen Hund da zusätzlich zu barfen, während andere was anderes kriegen. Und ja, da einfach dieses Lebensrealitäten mit einbeziehen, finde ich extrem wichtig.
Ja, auch stell dir vor, du hast einen Leckerli-Beutel an deinem Hüfte hängen und du musst punktuell belohnen und müsstest dann erstmal nachdenken, ah, das ist Beutel A, das ist Beutel B und das ist Beutel C. Am besten ist doch, man hat einen Snack dabei, den alle kriegen können und wo ich einfach mich auf mein Training dann in dem Moment konzentrieren kann und nicht nachdenken muss, warte mal, welcher Hund bekam jetzt nochmal welchen Snack? Ja, dann kannst du dir dein Timing auf, also.
Ist nicht alltagspraktikabel einfach, ja. Genau.
Ja. Und der Camper, der mit dem Bus unterwegs ist, hat doch auch nochmal eine ganz andere Bedürfnis an jemand, der jederzeit eine Küche zur Verfügung hat. Ne? Also das ist ja auch einfach
eine Tour oder so.
Ja, total.
Absolut, ja. Ja, worauf sollte man im Welpenalter, wenn wir jetzt wirklich anfangen, so wir legen da den Grundstein und ich habe da ein unbeschriebenes Blatt und ich möchte unbedingt, dass das Wachstum und alles perfekt läuft. So ist ja immer die Vorstellung. Aber worauf kann ich achten, wenn es da losgeht im Welpenalter?
Tatsächlich. Zweigleisig im Welpenalter, das heißt, ich habe zwei Punkte, die mir extrem wichtig sind. Und zwar ist das eine, dass die Nährstoffversorgung passen muss und das andere ist die Wachstumsgeschwindigkeit. Fangen wir vielleicht mit der Wachstumsgeschwindigkeit an. Was viele gar nicht wissen ist, man kann, also wenn wir in der Tiermedizin von übergewichtigen Hunden sprechen, dann haben wir so eine Body Condition Score Skala. Jede Kollegin weiß, wenn ich dir sage, hey, der ist BCS 7, dann weiß jeder, da kommt jetzt ein ziemlich dicker Hund um die Ecke. Das heißt, wir haben da so Nummern, womit wir uns unter Kolleginnen einfach sagen können, so und so sieht's aus. Eine 2 wäre extrem dünn. Ja, also ihr habt da eine Skala von 1 bis 9. Oder es gibt eine zweite Skala mit 1 bis 5, aber die 1 bis 9er finde ich klassischer. Und diese Bewertung der Optik funktioniert bei einem Hund im Wachstum einfach schlicht und ergreifend gar nicht. Ja? Das heißt, dass eine haptische Beurteilung oder auch eine optische Beurteilung bei einem Hund im Wachstum nicht möglich ist und damit sehr, sehr trügerisch. Stellt euch einen Wischler vor, einen Hund mit extrem kurzem Fell. Das heißt, wenn die dünner sind, sieht man das relativ schnell, ja. Und es kann euch jetzt passieren, die sind so 5, 6 Monate alt und ihr werdet ständig draußen angesprochen. Ach, der ist aber dünn. Ach, Mai, musst du den nicht mal ein bisschen mehr füttern? Oh, Mai, der ist aber dünn. Und es könnte sein, selbst beim Hund, wo die Leute regelmäßig angesprochen werden, dass der so dünn ausschaut, dieser Hund bereits 2 bis 3 Kilo zu schwer ist. Wie kann das sein und warum kann das so sein? Wenn ihr einem solchen Wischler jetzt mehr Futter gebt, weil ihr denkt, oh Gott, der sieht aber dünn aus, dann passiert genau eine Sache. Der schießt euch richtig schön in die Höhe. Reiter wird er vermutlich erstmal nicht werden, vorausgesetzt, der hat irgendwann sein Endmaß erreicht. Und das führt dazu, dass ein Hund, der optisch total dünn aussehen kann, schwerer ist, als er sein kann oder sollte. Ja, die Gelenke sagen immer, das Gewicht kann ich aber nicht tragen und geben nach. Und das heißt auch zum Beispiel bei Labradoren, die natürlich eine extrem hohe EDHD-Prävalenz haben, wir könnten einen Labrador in 6 Monaten auf Endgewicht hochkloppen. Das ist aber nicht die Idee, die wir verfolgen sollten, ja. Das heißt, es gibt Kurven, an denen können wir uns orientieren, wo wir genau sehen, wenn die Mutter dieses Hundes, sagen wir jetzt mal 30 Kilo hat, dann wird dieser Welpe voraussichtlich, wenn es eine Hündin ist, auch 30 Kilo erreichen. Und dann kann ich auf diesen Kurven ablesen, ah, mein Hund ist jetzt 6 Monate und sollte XY Kilo wiegen. Und daran solltet ihr euch zwingend orientieren. Das heißt, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ihr holt euch einen Welpen und wollt blanko starten, dann holt ihr euch als erstes bitte eine Wachstumskurve und guckt, wann sollte mein Hund denn wie schwer sein? Und dann wiegt ihr den konsequent alle Woche, alle 2 Wochen und tragt das in diese Kurve ein. Jetzt passiert es ja manchmal, dass der Hund unter der Kurve ist. Absolut. Keine Panik, da passiert überhaupt nichts. In dem Moment, wo euer Hund auf die Welt gekommen ist, steht schon fest, das wird er irgendwann mal wiegen und das passt schon, ja, das ist genetisch festgelegt. Dann passiert nichts. Dauert vielleicht eine Woche länger, bis das Endgewicht erreicht wird, aber ihr habt dann keinen Einfluss. Es ist nicht so, als würde euer Hund dann irgendwie kleiner werden oder irgendwas, ja, also das ist nicht der Punkt. Reagieren müsst ihr, wenn ihr euch die Wachstumskurve anguckt und euer Hund ist über der Kurve. Dann ist er schwerer, als er sein sollte. Euer Hund soll bitte nicht auf Diät, ihr sollt bitte nicht Gewicht verlieren, wenn der im Wachstum ist. Euer Hund muss dann das Gewicht halten, bis die Kurve den wieder einholt. Es kann manchmal sein, dass wir kleine Zunahme von 8 Wochen oder so haben. Und das fällt vielen Leuten super schwer durchzuhalten, gerade wenn in der WhatsApp-Gruppe, in der alle Geschwister drin sind, ständig gepostet wird, oh, meiner wiegt aber schon und meiner wiegt aber schon und habe ich ganz, ganz oft verunsicherte E-Mails. Du, Katharina, bist du dir sicher? Die Geschwister sind alle schon schwerer. Und ich kann immer nur sagen, haltet das durch. Zieht es bis zum Ende durch. Das ist mit das Wichtigste. Und lasst euch nicht verunsichern, wenn euch jemand sagt, ey, der Hund ist zu dünn oder der Hund ist zu dick. Da, wenn er zu dick ist, so dass man es schon sieht, dann ist auch beim Welpen echt erfahrungsgemäß deutlich zu viel. Aber gerade diese ganz dünnen Hunde können tatsächlich zu schwer sein. Und das kann einfach ein Riesenfehler sein, weil das Gelenkserkrankungsrisiko wahnsinnig ansteigt. Und das ist halt einfach das Wichtigste für einen Welpen, egal was ihr füttert. Aber wenn ihr das schon mal gehört habt, dann haben wir alle schon einen Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht. Und klar, die Nährstoffversorgung sollte passen. Bitte wechselt von Welpen auf Adultfutter erst dann, wenn eure Hunde ausgewachsen sind. Ja. Macht da keine Kamikaze-Aktionen bei einem Labrador mit 5 Monaten und stellt ihn jetzt einfach auf irgendein Adultfutter um. Der Calcium-Phosphor-Bedarf eines Hundes im Wachstum ist 4-mal so hoch wie der eines Erwachsenen. Das ist einfach für die Knochenentwicklung wichtig und die ist je nach Rasse erst sehr viel später abgeschlossen. So eine Dogge wächst halt einfach mal 2 Jahre, ja? Also das, oder, ne? Also, jetzt ist natürlich die Frage, ja, woher weiß ich denn, wann mein Hund adult ist? Wir haben ja eben über die Wachstumskurven gesprochen. In dem Moment, wo da das Endgewicht erreicht ist, spricht man davon, dass euer Hund ausgewachsen ist. Natürlich ist das bei einem Chihuahua mit 6 Monaten und einem Labi vielleicht mit 14, 15, 16 Monaten. Und das heißt, dass ihr bei Rassen wie Wischler, Labrador, zumindest 13, teilweise sogar 14 Monate Juniorfutter vorzugen solltet. Ja.
Wenn man jetzt mal sagt, ich habe da jetzt den Fehler gemacht, du hast jetzt angesprochen, den Labrador mit 5 Monaten auf ein Adultfutter zu setzen, kann man solche Fehler in der Ernährung später wieder ausgleichen? Oder gibt's auch einfach Dinge, wo man sagt, hey, das ist nicht mehr aufholbar?
Kommen mir jetzt verschiedene Beispiele in den Kopf. Wenn der Labrador zu schwer war und Hardy oder Edi entwickelt hat, dann ist dieses Gelenk erfahrungsgemäß, selbst wenn das operiert wird, immer ein anfälliger Faktor. Ja, also und oder wenn der halt auf eine Idee zusteuert und wir eine Fehlbildung in der Hüfte haben, also es muss aufpassen mit den Kausalitäten. Nicht jeder zu schwer gefütterte Hund hat automatisch eine HD oder ED. Aber ein Hund, der eine genetische Prädisposition hat und dann zu schwer ist, das Risiko steigt einfach um ein sehr Vielfaches. Und das können wir nicht einfach mal eben wieder so ausgleichen. Ja, also gerade so Wachstumsfehler sind halt einfach ein Thema. Ein massiver Kalziummangel, wenn das kommt bis zu Knochenbrüchen. Ja, also ihr müsst euch überlegen, wenn ich einem Hund nicht genug Kalzium gebe, dann wird das Kalzium freigesetzt, weil der Körper immer Er will immer genug Kalzium im Blut haben. Das heißt, er holt sich das Kalzium aus dem Knochen, dass da nichts mehr drin ist. Und dann brechen euch die Knochen. Und die kann man dann wieder richten mit Pins, sofern sie denn halten. Also das ist bei diesen Fällen einfach wirklich schwierig. Hatte ich jetzt im Laufe meiner Karriere einen Fall. Diese ist man nie wieder, diese Röntgenbilder. Das ist einfach, das ist super schwer, dass dann die Pins im Hund halten. Die Hündin, bei der das jetzt ist, ich glaube, die ist jetzt 3. Die war krumm, man sieht ihr das kaum noch an. Sie hat halt eine Narbe am Oberschenkel, aber sonst ist alles in Ordnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Hündin aber mit Arthrose oder solchen Folgeschäden im Alter konfrontiert wird, ist einfach natürlich viel höher. Ein weiterer Fehler, der mir auffällt, und komme ich nochmal vielleicht zum Welpenthema kurz zurück, füttert bitte nicht alle Proteinquellen wild durcheinander, sondern behaltet euch Proteinquellen übrig. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Hund unter Allergieverdacht steht, dann ist es so, dass man ihm etwas geben muss, was er vorher noch nie bekommen hat. Und jetzt gibt es manche Welpenbesitzer, die laufen los, der Hund ist vielleicht noch gar nicht da. Ich weiß, man hat das Bedürfnis, irgendwas zu kaufen, sich vorzubereiten. Und dann landet die Straußensehne vielleicht mit im Warenkorb und irgendwie vom Känguru noch ein paar Snacks und irgendwie noch hier ein paar Pferdeleckerlis. Das mag total harmlos klingen, aber wenn ihr an dem Punkt seid und ihr habt einen Hund mit dauerhaftem Juckreiz im Magen-Darm und ich sag euch jetzt, ja, welche Proteinquelle habt ihr noch nicht gehabt, was glaubt ihr, wie doll sich die Leute gegen die Stirn klatschen, wenn nichts mehr übrig ist und das so sehr bereuen? Und das ist aus meiner Sicht ein Fehler, den du nicht wieder gut machen kannst, weil wenn du Pferd gegeben hast, hast du Pferd gegeben und das ist für die Eliminationsdiät kaputt. Das heißt, Fleisch ist in der Zusammensetzung so ähnlich. Sucht euch 1, 2, 3 Proteinquellen aus, denen ihr treu bleibt. Meine persönliche Meinung ist, dass wir da gerne regional bleiben. Ja, einfach so aus Nachhaltigkeitssicht.
Ja, das fing ja irgendwann, definitiv, das fing ja irgendwann mal an, dass man ins Futtergeschäft ging und dann stand da auf einmal Wasserbüffel, Futter und Snacks und was nicht alles, Antilope und so weiter, wo man sich schon gefragt hat, so, okay, das ist jetzt ein Massenprodukt, was einfach hier bei uns im Regal steht. Okay, wow, ja, ja. Es ist ein Riesenproblem.
Und es ist halt super leicht verfügbar, ne? Und das ist halt einfach dann natürlich ein Problem. Und das ist aus meiner Sicht in Anführungsstrichen ein Fehler, den man halt nicht wieder gut machen kann, wo ich sagen kann, hebt euch Proteinquellen auf, die ihr auf keinen Fall füttert. Das gerne auch leicht verfügbare Quellen. Ne? Also was zum Beispiel super ist, ist Schwein. Haben wir hier leicht verfügbar. Es ist leicht drauf zu verzichten, weil es in den wenigsten Futtern mit drin ist. Dass man einfach vielleicht darauf achtet, dass man kein Schinken vom Tisch gibt oder keine Schweineohren. Aber es wäre halt, weil das ist eine Preisfrage, stellt, wo du hast einen Allergiker und musst dann Känguru füttern, ist halt einfach viel teurer, als wenn du das mit Schwein machen kannst. Ja, also das ist ja einfach auch eine praktische Geschichte. Aber das ist so ein Fehler, den man halt einfach nicht wieder gut machen kann und den viele einfach auch mehr bereuen. Ein weiterer Fehler, Übergewicht. Ja, die ganzen Kreislauf, ne? Also für mich ist ein Fütterungsfehler auch, unsere Hunde zu fett werden zu lassen. Weil, also gibt einfach Studien, wenn die idealgewichtig sind, leben sie bis zu 2 Jahre länger. Ich meine, überleg dir das mal, 2 Jahre. Ja, also bei einem Hund
Lebensspanne. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das Posting weggenommen. Ich habe das Posting bei mir dann irgendwann rausgenommen aus dem Feed, weil mir das super anstrengend war. Mir wurde dann Fettfeindlichkeit vorgeworfen und so weiter und so fort. Du kannst das dir vorstellen. Und eben auch, dass die Studien nicht stimmen würden, weil sie ja auch beim Menschen bis heute nicht abschließend 100% geklärt sind, dass dem so wäre. Und habe das als sehr, sehr anstrengende Auseinandersetzung empfunden, habe aber auch diese Studie eben gesehen gehabt, auf die du dich da wahrscheinlich gerade beziehst und dass es eben sogar so ein Ticken Untergewicht, aber nicht im Sinne von du hast richtig Untergewicht, sondern so ein Ticken unter der Kurve. Das ist, wenn man halt sagt, hey, welche Menschen leben am allerlängsten? Und da hat man auch mal geguckt, wie ist die Schnittmenge und ist dann genau auf sowas eben auch gekommen.
Ja, also ich muss sagen, ja, also ich finde halt spannend, unsere Welt schiebt sich total. Wenn man Body Condition Score Skalen, die wir ja heute schon angesprochen haben, bei Kolleginnen vorliegt, die sind immer einen Ticken zu weit verschoben, weil es so normal geworden ist, übergewichtige Hunde wahrzunehmen, dass es eher auffällt, wenn jemand idealgewichtig ist und dass man da eher die eigene Wahrnehmung noch so ein Stücken verschiebt. Und Natürlich ist es total schwierig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wir haben die Verantwortung dafür, was wir in den Napf tun. Und ich glaube, das ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Deswegen guckt der ein oder andere vielleicht auch mehr drauf als bei sich selber, weil man finde, wir haben sowieso viel Verantwortung für unsere Tiere, aber in wenig Situationen wird ja so die Abhängigkeit sichtbar wie in dieser Rationszuteilung. Also wenn wir das Falsche in den Napf reintun, dann hat unser Hund vielleicht diesen angesprochenen Kalziummangel oder dann, also wir haben da ja eine massive Verantwortung und ich kann mir nur deswegen auch vorstellen, dass so viele das für sich selber so vehement verteidigen, weil in echt die Angst dahinter steht, es nicht richtig zu machen. Und wenn du natürlich andere dann abwertest, wertest du natürlich deine eigene Meinung auf eine Art und Weise total auf und dass viele das brauchen, um diese Angst, weil, und das ist das, ich würde euch allen gerne sagen, hier das und das ist die Checkliste und wenn ihr das erfüllt habt, dann habt ihr die perfekte Fütterung und müsst euch nie Sorgen machen. Am Ende brauche aber auch ich als Expertin, um ein Futter abschließend zu beurteilen, ein Rechenprogramm, in das ich alle Daten eingebe und muss mich damit eingehend und beschäftigen. Das heißt, selbst wenn mir jemand eine Tüte in die Hand drückt, wenn es ganz großer Käse ist, kann ich das sehr, sehr schnell aussortieren und sagen, hey, an dem und dem Punkt mache ich fest, dass das nicht funktionieren kann. Habe ich vielleicht später auch nochmal ein Beispiel für euch, aber wo ich ganz schnell, ganz schlecht, aber wir haben so einen großen Markt und ich sag mal, bei 30% der Futter bräuchte ich echt lange, um euch sagen zu können, okay, funktioniert, funktioniert nicht. Und ihr habt dieses Rechenprogramm natürlich nicht zur Verfügung und das macht es halt einfach super schwer und auch das Gefühl von so einem Kontrolllosigkeit und ich muss einer Firma vertrauen, wenn ich deren Produkt kaufe auf eine Art und Weise. Ne? Also es ist irgendwie, ich glaube, deswegen ist das Thema halt auch so emotional. Aber bei,
absolut,
ja. Aber bei Übergewicht, muss ich sagen, ist meine Toleranz echt kleiner, weil das könnt ihr sehen, das könnt ihr spüren. Weil, ne, du hast gefragt, welche Fehler kann ich nicht wieder gut machen? Jodmangel, Vitamin-D-Mangel, das ist erst nach einem Jahr, wenn überhaupt sichtbar. Es gibt Ernährungsfehler, die werden einfach erst nach Jahren sichtbar. Aber Übergewicht ist sofort sichtbar. Übergewicht ist spürbar. Übergewicht ist beurteilbar. Und wenn ihr euch selber nicht sicher seid, dann seid wenigstens ehrlich, packt euren Hund ein, geht in die nächste Tierarztpraxis, stellt ihn auf die Waage und sagt zu den Kollegen, wirklich, dabei die Fische, ich will eine ehrliche Meinung. Ist das in Ordnung so? Ich würde, na so, ihr müsst es ja nicht selber beurteilen, aber halt, dass man einfach mal sagt, hey, mal wirklich ganz Hand aufs Herz, passt es so? Muss ich was ändern? Weil, was könnt ihr ändern? Und das ist es, was es halt mich dann manchmal so ein bisschen ärgert, weil ich hätte gern manchmal jemanden, der mir meine Ration zuteilt. Ganz im Ernst, weil ich habe halt hier die Schokolade auf dem Schreibtisch liegen. Ich habe halt irgendwie Zugriff auf Softgetränke. Ich habe halt irgendwo dann mehr Gewicht, als mir vielleicht gerade lieb ist. Und manchmal denke ich so, stell dir mal vor, jemand würde immer mir den Mental Load abnehmen, was ich wann wie kochen müsste. Das ist schon auch irgendwie cool so.
Ja, aber entzogene Wahlmöglichkeiten machen ja doch durchaus auch sowas mit Wut und Frust und Stresssystem. Also, ne, ist nicht nur positiv zu bewerten. Da muss ich kurz intervenieren. Nee, ne, also aber ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß 100%, was du meinst.
Ich fühle auch den Frust, wenn du mir jetzt meine Schokolade verbieten würdest. Also da kann ich dir ganz schnell was von meinem Frust erzählen.
So. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich finde alleine schon, nicht einkaufen gehen zu müssen. Ich habe das vor Jahren abgegeben und bin sehr, sehr froh darum. Mhm. Genau, ja.
Und absolut. Und deswegen finde ich es aber halt, ne, weil welche Fehler kann man in der Ernährung wieder ausgleichen? Ja. Je schneller ihr anfangt, euch mit dem Thema Übergewicht auseinanderzusetzen, desto schneller könnt ihr es im Endeffekt auch ausgleichen und reagieren und abfangen. Und ich finde es, also ich finde es halt immer toll, wenn Leute ehrlich zu mir kommen in die Beratung und sagen, ich hab's bisschen verbockt. Kannst du mir helfen? Und dann sage ich so, ich liebe Übergewichtsrationen. Ich liebe es, du kannst so tolle, riesenvoluminöse Rationen berechnen mit ganz wenig Kalorien, damit eben Frust und solche Sachen nicht so aufkommen. Dass niemand, der einen übergewichtigen Hund hat, wo wir auf Diät sitzen, ich fange niemals an, die Leckerlis zu streichen. Auf die Idee käme ich gar nicht, weil dann entsteht ja eben genau das, was du sagst mit Wut und Frust, sondern es geht darum, ich frage als erstes, okay, wie viel Kalorien brauchst du für Snacks? Okay, rechnen wir ein und dann gucken wir mal, was noch übrig ist. Kriegen wir schon irgendwie hin.
Und über die Bewegung kann man ja auch oft noch mehr machen, ne?
Ja,
wenn man dann nochmal
gezielt
Bewegung, Muskulatur anspricht.
Beim Hund tatsächlich relativ wenig. Unsere Hunde sind so effizient in der Bewegung, dass ein Hund, der ungefähr 10 Kilo wiegt, der sich einen Kilometer bewegt, nur so, ich glaube, 8 Kilokalorien zusätzlich verbraucht. Das sind 4 Tick, also im bei, ich glaube, irgendwas um die 10 km/h oder so. Also es ist die Bewegung, deswegen, das finde ich immer so spannend, wenn jemand sagt, ah ja, der hat sich ein Bein gebrochen und kann sich jetzt nicht bewegen und deswegen ist er fett. So, nee, Leute, das ist keine Ausrede. Weil das so effiziente Beweger sind, dass der Energiebedarf durch bewegte Hunde gar nicht so... Klar, wenn du jetzt einen Schlittenhund hast, der stundenlang rumrennt, dann hast du schon irgendwo einen Unterschied. Aber ob du dir jetzt eine Stunde oder zwei, das macht für den Bedarf gar nicht so viel aus. Was viel mehr ausmacht, ist zum Beispiel Temperatur. Also wenn du jetzt halt einen kurzhaarigen Hund hast, klar, der ohne Mantel rumrennt, bitte lasst nicht euren Hund abnehmen, um Gottes Willen. Ja, versteht mich hier nicht falsch. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich oft merke, dass kurzhaarige Hunde im Winter einfach einen höheren Bedarf haben, zum Beispiel. Also.
Ja. Du hast jetzt gerade schon von Snacks gesprochen. Mhm. Passt perfekt, wenn ich jetzt hier mit einer Futterbeschäftigung um die Ecke komme. Ist ja gerade bei jungen Hunden eben auch ein Thema, mal abgesehen von, wir Menschen lieben es, den Hunden was zu geben. Du hast auch von Snacks gesprochen und so weiter. Aber Kausnacks. Kausnacks ist ja gerade Zahnwechsel, Erregung, Frust. Da haben die Hunde ein extremes Kaubedürfnis und dementsprechend werden da auch Kausnacks genutzt. Gibt es da sowas, wo du sagst, das ist echt so ein No-Go, muss jetzt nicht so sein, finde ich nicht so prickelnd. Also ich kann sagen, ich bin gebranntes Kind sozusagen. Ich habe 2 von meinen Hunden gehabt mit so einer richtig ordentlichen Zahnfissur, Backenzahn. Und ist gar nicht so selten. Ich mittlerweile, ne, wenn man es dann mal anspricht, kommen immer mehr KundInnen um die Ecke, die sagen, oh, ja, das hatte meine auch. Das sind die Kausnacks. Ich dann sage, jipp, sind die Kausnacks.
Mir ist das genauso passiert. Ich habe gesehen, bei meiner Hündin, die hat so oben den Fistelkanal, bin zum Zahnarzt gegangen, war stolz wie Oscar und habe gesagt, hey, da ist irgendwas Neues aufgetaucht, habe mich total toll gefühlt, weil ich gedacht habe, ich habe es ganz schnell gesehen, wir kümmern uns um. Ruft mich die Kollegin an, so, hier ist schon klar, dass der andere auch gebrochen ist. Auf der anderen Seite. Nein, das war mir nicht klar. Und ich habe, weil wer einmal Zahnschmerzen hatte, weiß, dass das so vom anderen Stern eklig ist. Und ich habe das schlechteste Gewissen meinem Hund gegenüber gehabt. Überhaupt, weil ich dachte, die arme Nala, was für ein Scheiß. Natürlich sind beide Zähne gezogen worden, ne, in einer Session, alles raus, wunderbar. Das wird sie auch sehr, sehr gut weggesteckt. Und da können auch eben die Kauartikel eine Rolle spielen. Im Endeffekt gibt es eine ganz einfache Regel. Alles, was ihr nicht mit eurem Fingernagel eindrücken könnt, ist einfach schlicht und ergreifend zu hart. Das heißt, nur weil ihr es im Futterladen kaufen könnt, das ist nicht unbedingt eine gute Idee. Hirschgeweihe, lasst einfach die Sohn schon. Das ist einfach viel zu hart. Ja, ich weiß, man kann die überall kaufen. Kauft sie einfach nicht.
Und sie splittern nach einer Zeit eben schon und die sind scharf wie Messer einfach.
Ja, und durch diese Hebelwirkung, ne? Also das ist einfach wirklich echt so ein Ding. Und auch, ich bin echt, je länger das geht, irgendwie immer weniger Fan von Knochen. Also erst recht keine Markknochen, die hängen nur auf den Sonntagnachmittag über dem Unterkiefer, weil die in der Mitte hohl sind. Die Notdienstkolleginnen danken es euch, wenn ihr solche Späße nicht macht. Also auch diese Knochen, auch mit Knochenkot, gerade wenn ein Hund Knochen überhaupt nicht gewohnt ist. Ne? Weihnachten steht irgendwie kurz und dann sind manche Leute so, ach, jetzt geben wir dem mal zu Weihnachten Besonderheit. Der Hund hat noch nie Knochen gekriegt und hat auf einmal den übelsten Knochenkot und der wird steinhart und die Hunde haben Verstopfung. Ja. Es kann zu Fremdkörpern kommen, wenn zu große Knochen aufgenommen werden. Die können irgendwo splittern, wenn die vorher gekocht waren und solche Sachen. Also das sind einfach absolut vermeidbare Verletzungen. Um jetzt aber nicht zu sehr auf dem Negativen rumzureiten. Alles, was aber auch sich durch so ein Kauen ein bisschen verändert, ist geeignet. Also Kopfhäute, die Ohren, die So Fiesel, Ochsenfiesel, Ochsenzimmer, solche Sachen kann man durchaus nehmen. Und ich finde zum Beispiel die Kopfhäute auch bei Hunden im Wachstum. Ich weiß nicht, wie du das empfiehlst, aber da bin ich eigentlich relativ, das finde ich immer eine ganz, ja, ein Kompromiss zumindest.
Ja, ich bin ja hier die vegane Uschi, also von daher. Ich gebe meinen Hunden sowas absolut nicht. Ich habe da ein Riesenproblem mit, einfach zu sagen, du kriegst jetzt hier ein anderes Tier, was sterben musste, vorgelegt. Und habe mit Kenny jetzt auch einen Hund, der Fettverdauungsprobleme hat. Dementsprechend bin ich da sowieso raus bei der Thematik.
Ja. Also was einem jederzeit bewusst sein muss, ist, die sind extrem bindegewebhaltig und damit super, super schwer verdaulich. Und es gibt einfach Fälle, die vertragen es auch nicht, ne? So wie jetzt auch so, wenn du sagst, halt, du hast eine Magen-Darm-Geschichte, dann können viele die nicht vertragen. Es gibt mittlerweile aber auch vegetarisch-vegane Alternativen, ne? Zum Beispiel Reisknochen oder so. Wobei, da müsst ihr aufpassen, die gibt es teilweise in so hart. Also das ist teilweise, ja, ne? Also nur weil es Reis ist, ist es nicht gleich von der Konsistenz geeignet. Also auch da gilt, wenn ihr es mit dem Fingernagel einkratzen könnt, dann klappt das schon. Aber ich bin einfach auch ein Riesenfan. Ich weiß nicht, wie du da bist. Sind wir eher in deinem Bereich drin. Gerade Magerquark oder ne, auch Sojajoghurt oder solche Sachen sind extrem hochverdaulich. Ich habe meiner in der Junghundezeit sehr, sehr viel Schmeleckmatte und Futterspielzeuge, wo sie es draus beißen konnte, angeboten. Genau. Und war damit sehr, sehr gut, weil halt auch die Nieren- und Leber- und Magen-Darm-Patienten die in der Regel bekommen können. Und ich habe trotzdem über eine lange Zeit eine Beschäftigung und finde das eigentlich, also das ist das, wo ich eigentlich immer wieder rauskomme und das viel benutze.
Ja, ist bei uns auch so. Ja, ist bei uns genauso. Da sei es nur die riesige Karotte mit ein bisschen Joghurt eingeschmiert. Da finde ich, hat mein Hund einfach bedeutend mehr von, als von so einem Kausnack.
Ja. Auch, weil bis jetzt fällt mir gerade spontan noch ein, muss ich mal eine getrocknete Semmel oder Brötchen, je nachdem, wo ihr wohnt. Also einfach so ein, das meine super. Und ich kaufe immer, also ich gehe immer ein Brötchen holen, wenn ich irgendwie super hungrig bin. Ich kaufe grundsätzlich zu viele. Ja, meine Hunde freuen sich. Ein oder andere Chickens.
Ja. Jetzt sind wir so ein bisschen bei Zahngesundheit. Oftmals wird ja gesagt, dass so Feuchtfutter mehr Zahnbelege verursacht, weshalb eben Trockenfutter besser sein soll. Ist da was dran oder ist das eher so ein Mythos?
Ich konnte da nichts finden, was das bestätigt hat. Grundsätzlich scheint die Fütterung viel weniger Einfluss auf die Zahngesundheit zu haben, als man so denkt. Ehrlich gesagt, das Einzige, was halt auch die Kolleginnen auf Zähne spezialisiert immer wieder mir auch gefeedbackt haben, ist, dass das Einzige, was sinnvoll ist, Zähne zu putzen. Das ist das Nonplusultra. Ich kann Asche auf mein Haupt. Ich mache es auch nicht so oft, wie ich sollte. Aber wir können ja trotzdem sagen, dass es am sinnvollsten ist, wenn man es machen würde. Ja, also die.
Ich mache es regelmäßig, aber nicht täglich. Es kommt ja dann immer drauf an, was man mit regelmäßig meint. Aber ja, definitiv kann ich auch nur sagen.
Ja, also die Kollegin, wo ich zur Zahnreinigung und so weiter hingehe, die auch auf Zähne spezialisiert ist, die machen so, wie ich jetzt Ernährung mache, macht die nur Zähne. Die sagt, naja, am besten täglich, weil man dann halt es gewohnt ist. Mich würde echt mal interessieren, wie viele das wirklich täglich durchziehen. Also ich fürchte, es sind weniger. Aber ne, wenn ihr euch da Sorgen macht, das ist das Einzige, was sinnvoll ist. Und ansonsten bin ich happy, dass wir mit der Zahngesundheit in den letzten Jahren in der Tiermedizin so weit gekommen sind, dass das Zahnröntgen bei den meisten Praxen mittlerweile Standard ist, dass wir da eben auch uns eine zusätzliche Absicherung holen können, weil ich habe es vorhin gesagt, ich bin zur Zahntierärztin gegangen und die gesagt, ja, der andere Zahn ist auch gebrochen. Ganz klassisch, mein Hund hat es nicht angezeigt und sie hat weiter gefressen. Deswegen mein Tipp, geht regelmäßig zur Zahnkontrolle.
Absolut, ja, absolut wichtiges Thema, auch wenn es so grundsätzlich um Gesundheit geht, was Zähne verursachen können im Körper, das ist richtig übel, eigentlich wie bei uns auch, ja, sollte man echt ernst nehmen. Hast du noch was, wo du sagst, das möchtest du zum Thema Ernährung den Hundemenschen da draußen mitgeben, damit vielleicht das Ernährungsthema weniger Bauchweh bei den Menschen verursacht?
Habt keine Angst vor Getreide. Das wollte ich so.
Oh ja,
ne? Also,
das ist ja mittlerweile auch. Ja.
Ich weiß nicht, wo dieser Mythos herkommt. Ihr müsst davor euch nicht verstecken oder weglaufen oder euch gegen ein Futter entscheiden, nur weil da vielleicht auch die eine oder andere Getreidequelle drin ist. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, wo das eigentlich herkommt und warum sich das so wacker hält. Du hast eben was angesprochen, was mir total wichtig ist, was in meiner Arbeit auch immer mehr eine große Rolle spielt, was ich aber klar als meine persönliche Meinung kennzeichnen muss, weil es nicht unbedingt die fachliche Alleinstellungsmerkmal ist. In einer Welt, in der immer mehr Menschen vegan, vegetarisch leben, müssen wir unseren Hunden dann noch 100% Fleisch geben. Muss das sein? Natürlich kann ich meinem Hund eine Ration machen mit 80% Fleisch und 20% Gemüse und er ist damit bedarfsgerecht versorgt, wenn ich die Ration gut zusammenstelle. Aber wir haben mit den Kohlenhydraten eine Möglichkeit, sehr, sehr gut Energie an unsere Hunde zu verteilen, die sie sehr, sehr gut verdauen können. Und insofern bin ich dafür, Kohlenhydrate auch in Rationen zu integrieren. Und in dem Moment, wo ich Kohlenhydrate integriere, kann ich die Proteinzufuhr reduzieren, egal welche Form der Proteinzufuhr. Und da muss ich auch sagen, haben wir uns einfach in den letzten Jahren weiterentwickelt so ein bisschen. Und auch ich habe mich immer weiterentwickelt. Und die Kohlenhydrate werden größer. Ja, also so im Laufe der letzten Jahre, wenn ich so meine eigenen Rationen angucke aus den ersten Jahren, als ich das ganz angefangen habe. Aber das ist halt einfach, ne, fachlich könnt ihr eine 80-20-Ration machen. Die Frage ist nur, ist das zeitgemäß, ist das, ne, aber das müsst ihr klar selber beurteilen. Wenn ihr zu mir kommt und sagt, nee, Carina, mir ist das wichtig, ich möchte so viel Fleisch, rechne ich euch das. Ich sage euch meine Meinung, aber ich rechne euch das, gar kein Thema. Und habt vielleicht keine Angst auch vor Zusatzstoffen. Ein Thema, was mich emotional mit am meisten auf die Palme bleibt im tiermedizinischen Bereich, ist, wir haben Alleinfuttermittel. Das heißt, der Gesetzgeber gibt vor, dass wenn auf einem Produkt draufsteht Alleinfuttermittel, dass das alles enthalten muss, was euer Tier braucht. Leider haben wir sehr viel weniger Kontrollinstanzen, als ich mir wünschen würde. Das bedeutet, dass auf dem Markt einige Alleinfuttermittel sind, die keine Alleinfuttermittel sind. Und das macht es für euch als Endkunden super schwierig, weil ihr müsst euch irgendwo so ein bisschen darauf verlassen. Und wenn ihr ein Nassfutter seht, das beworben ist mit ohne Zusatzstoffe, dann klingt das marketingtechnisch natürlich toll, bedeutet aber, dass vermutlich nicht genug Jod, nicht genug Vitamin D, nicht genug Kupfer, nicht genug Zink, nicht genug Eisen in der Ration enthalten ist, je nachdem, wie das ganze Produkt zusammengesetzt ist. Das kann dann kein Alleinfuttermittel sein, außer es ist die erreichende Menge Lebertran oder die ausreichende Jod oder so, aber das ist super, super selten. Und deswegen denkt nicht immer, ohne Zusatzstoffe ist ein tolles Werbeversprechen. Das hatte ich mir so überlegt, dass ich das gerne mitgeben würde, weil das einfach so ein bisschen irreführend ist, ehrlich gesagt. Das war einer der Gründe, warum ich meinen Podcast damals gestartet hat, weil mich das so geärgert hat, wie viele Leute bei mir in der Beratung saßen und lange Gesichter gemacht haben, weil sie nur sich darauf verlassen, dass da allein Futtermittel draufsteht. Und das ist irgendwie unfair, irgendwie in der Situation. Ja. Wenn ihr wissen wollt, hey, ne, ich habe bei mir auf dem Instagram-Profil habe ich so Checklisten für Fertigfutter, damit ihr den ersten Anhalt habt, okay, kann das sein, kann das nicht sein, weil, und das ist vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, ihr könnt ganz tolle selbst zusammengestellte Rationen machen, ihr könnt ganz tolle Trockenfutterrationen, ihr könnt Nassfutterrationen, es kann alles in gut sein, es kann aber auch alles nicht so gut sein und
nicht so gut.
Da kann ich euch halt ein bisschen Checklisten an die Hand geben, ihr könnt da durchgucken und das in Ruhe nochmal mit eurem Produkt vergleichen und sagen, ja, passt oder passt nicht. Und genau, und das mit den Kohlenhydraten merke ich einfach, dass ich da immer mehr von nutze und deswegen wäre mein Take-Home-Message an euch, habt keine Angst davor.
Das mit den Kohlenhydraten, das ist natürlich auch genau meine Richtung, weil wer dann bei mir landet mit einem Hibbelhund, der total gestresst und so weiter ist, da spreche ich direkt die Kohlenhydrate an. Und das hat sich über die Jahre so angesammelt, dass es die klassisch hardcore gebarften Hütehunde sind, die nur Fleisch und Gemüse bekamen, kein bisschen Kohlenhydrate im Napf, außer das, was natürlich in den im Gemüse auch drin ist. Und da kann ich nur sagen, ne, Nervennahrung, der Begriff kommt ja nicht von ungefähr. Also kann ich dir da nur beipflichten. Kohlenhydrate sind gut, sind cool.
Ja, ne, auch so, vor allen Dingen, ich finde das so spannend. Also wir müssen bei Ernährung immer mal wieder über den Preis sprechen, ne? Aber auch so, also man hat doch dann auch ein ganz anderes Zusammensetzung der Ration im Gesamten. Also ich finde, das hat ganzer Linie Win-Win, wenn ich die integriere. Deswegen finde ich das so spannend, dass ich das nicht wirklich durchsetze. Also super, super spannend. Weil was ist momentan modern? Ganz viel Fleisch, ganz viel Innereien, bloß keine Kohlenhydrate. Tue ich mich schwer mit. Also,
ich weiß schon. Ja. Ich auch. Ich auch, definitiv. Ja. Ja, schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, da war sehr, sehr viel dabei. Dann würde ich sagen, runde Sache. Wir haben ganz viel mitgegeben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Katharina. Und bis ganz bald. Tschüss.
Dahin. Ciao.